Und damit fangen wir heute wieder an mit Björn Höcke, AfD-Fraktion, wie üblich. Ohne lange Vorrede, wer möchte die erste Frage stellen?
Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Herr Bernhard.
Der kommt dann bestimmt noch, da bin ich mir sehr sicher.
Dann frage ich doch gleich. Herr Höcke, wir hatten ja heute wieder mal ein Verfassungsgerichtsurteil aufgrund Ihrer Klage. Nun sagt Herr Schlösser, dass Sie dieses Urteil hätte nicht fallen dürfen, das sagt Frau Rottstedt dann auch, aber sie sagt auch, natürlich sind wir dagegen, dass Verfassungsfeinde in den juristischen Dienst kommen in Deutschland, aber wir sorgen uns um die Auslegung im konkreten Fall. Aber nur heute ging es ja noch gar nicht um die Auslegung im konkreten Fall. Wie stehen Sie denn nun zu Juristen oder verfassungsfeindlichen Juristen im Staatsdienst?
Also ich will dieses Urteil vielleicht erstmal sehr grundsätzlich einordnen, dahingehend, dass man erkennen muss, dass das ein tiefer Eingriff in die Meinungsfreiheit und die Berufswahlfreiheit ist, die ja sowohl in der Thüringer Landesverfassung als auch im Grundgesetz garantiert werden. Und jetzt ist wirklich ja, den Gesinnungsprüfungen Tür und Tor geöffnet. Es wird noch mehr Schlagseite in Zukunft in der Justiz geben. Die Schlagseite ist jetzt schon erkennbar. Der Konformitätsdruck wird ansteigen. Und das sind alles keine guten Entwicklungen für einen demokratischen Rechtsstaat, der von immer mehr Bürgern ja auch in seiner Funktionsfähigkeit mittlerweile als dysfunktional eingeordnet wird. Dazu gehört auch die Justiz, die als deutlich politisiert wahrgenommen wird von immer mehr Bürgern. Und nochmal, dieses Urteil bzw. dass dieses Gesetz Bestand hat, das wir angegriffen haben im Normenkontrollverfahren, ist kein guter Tag für die Demokratie und nicht und für den Rechtsstaat. Das öffnet Missbrauch Tür und Tor. Und deswegen halte ich diesen Richterspruch für völlig falsch. Und letztlich geht man hier in eine Tendenz rein, die man immer der AfD vorwirft. Und man kann vor dieser Tendenz nur warnen.
Aber okay, ist das Respekt vor dem obersten Thüringer Gericht, wenn man dieses Urteil jetzt so in Bausch und Bogen redet? Sie können ja eine andere Rechtsauffassung haben, Sie müssen doch aber offensichtlich akzeptieren, dass ein Gericht, das oberste Gericht in Thüringen, das anders sieht und damit ist die Sache doch erledigt, oder?
Naja, ich muss es doch kritisieren. Also erstmal muss ich es als Prozessteilnehmer kritisieren. Jetzt sind wir Gegner gewesen in gewisser Weise in diesem Organstreitverfahren, sind unterlegen und es gibt gute Gründe, auf der inhaltlichen Ebene zu analysieren und zu kritisieren, für mich als Oppositionspolitiker. Gerade wenn ich daran erinnern darf, dass in Sachsen höchstrichterlich anders geurteilt worden ist als in Thüringen. Da fragt man sich auch, wie kann das sein? Also man kann das vielleicht erklären oder man wird es auch erklären können. Aber hier haben wir einfach eine Unwucht in der Rechtsprechung, die ich befremdlich finde. Und weiter nochmal. Ja, natürlich will ich Respekt leben vor dem höchsten Thüringer Gericht. Aber ich bin selbst, Sie können sich vielleicht an die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtages erinnern, zu Beginn der Legislatur, mittlerweile auch ein gebranntes Kind, was das Agieren des Thüringer Verfassungsgerichtshofes angeht und vor allen Dingen, was das Agieren in der Öffentlichkeit des Präsidenten des Thüringer Landesverfassungsgerichtes angeht. Ich erinnere da beispielsweise an seine Bemerkungen im Kontext der Zusammensetzung oder der noch ausstehenden Wahlen oder Funktionsfähigmachung der Richter und Staatsanwälte, Wahlausschüsse, dass er schon sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man trotzdem irgendwie zu einer Funktionsfähigkeit kommt, auch wenn die AfD ihre Zustimmung zu den Kandidaten der anderen Fraktionen verweigert, also dem Tenor nach. Und das ist für mich ein weites Heraushängen eines Präsidenten in die politische Sphäre, die auch dem Ansehen des Gerichtes schweren Schaden zugefügt hat. Und nochmal, auch dieses Gericht muss sich Kritik anhören.
Okay. Eine Nachfrage, Herr Höcke. Im Gesetz steht da drin, dass jemand, der aktiv gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung eintritt, dafür reicht keine Parteimitgliedschaft, dafür reicht auch nicht ein Agieren weiter in der Vergangenheit. Jemand, der heute aktiv gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt, der darf nicht im Vorwahlgericht. Möchten Sie, dass jemand, der aktiv das Grundgesetz bekämpft, Jurist wird in Thüringen?
Nein, aber ich lebe in einem Staat, sehr geehrter Herr Bernhard, ich lebe in einem Staat, der eine Justiz hat, die jemanden mit 30.000 Euro Geldstrafe belegt, wenn er fordert, was in jedem anderen Land eine Selbstverständlichkeit ist, alles für dieses Land zu geben, aber einem Staat, der gleichzeitig dem ein Bundesverdienstkreuz umhängt, der Deutschland Verreck in die Luft brüllt. Das heißt, die Maßstäbe, die Wertmaßstäbe sind doch völlig verrückt in diesem Land. Und das ist doch dann auch in der Justiz nachvollziehbar. Und mit diesem Gesetz wird einer Gesinnungsprüfung à la Kramer, ich rede jetzt von unserem Verfassungsschutzchef in Thüringen, Tür und Tor geöffnet. Der Subjektivität wird Tür und Tor geöffnet werden. Und ja, noch steht drin oder noch hat das Gericht geurteilt, die Mitgliedschaft einer Partei ist erstmal nicht ausschlaggebend. Wie schnell kann so eine Auslegung des Gerichtes unterlaufen werden durch die Verfassungsschutzbehörden beispielsweise, die ja nun auch offenkundig auf dem linken Auge in Thüringen blind sind und nur auf dem rechten Auge extrem gut sehen. Ja? Also ich habe einfach ein ganz ungutes Gefühl bei solchen Gesetzen, die wirklich, wie gesagt, ein tiefer Eingriff in die Meinungs- und Berufswahlfreiheit darstellen.
Ganz kurz, bevor Stefan Hanschmann fragt, das Gericht hat heute Morgen nochmal sehr deutlich gemacht, dass es mit Meinungsfreiheit überhaupt nichts zu tun hat, sondern, wie es der Kollege Bernhard gerade gesagt hat, dass es darum geht, dass jemand aktiv sich einsetzen muss. Die haben ausdrücklich gesagt in der Urteilsbegründung, das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Und sie dürfen gegen diesen Staat sein, sie dürfen nur sich nicht aktiv dagegen einsetzen. Das sind ja zwei Paar Schuhe.
Naja, aber sehr geehrter Herr Dr. Haag, Sie sind auch jemand, der oft an Gerichten ist und eine entsprechende Berichterstattung auch dann pflegt. Sie wissen doch über die Auslegungsspielräume von Gerichten. Sie wissen doch, was das alles bedeuten kann. Ja, aktiv einsetzt, eine Demonstration zu besuchen beispielsweise. Ja, und irgendwas zu skandieren, das könnte doch wunderbar unter das aktive Einsetzen subsumiert werden von Juristen und dann entsprechend kontextualisiert werden und schon wäre das alles ganz schick. Nein, das nochmal, das ist hochgefährlich, was da heute beschlossen worden ist. Und der Missbrauch wird geschehen, davon bin ich überzeugt. Und ich kann jetzt schon ankündigen, wenn wir regieren in Thüringen, wir werden mit absoluter Mehrheit regieren, dann werden wir dieses Gesetz wieder auf den Status ante zurücksetzen. Die Juristenausbildung war nie ein Problem. Dieses Thema war nie irgendein Problem, das wirklich ein großes Gewicht hatte in Anbetracht der Problemlagen, die wir in diesem Lande haben. Ja, und dass das jetzt angefasst wird und dass es jetzt geändert worden ist und dass jetzt das Höchstgericht in Thüringen dem auch noch seinen Platz erteilt hat, ist ganz deutlich ein Gang in den Gesinnungsstaat, den wir ablehnen. Wir wollen einen neutralen Rechtsstaat und wir wollen, dass Meinungsfreiheit und Berufsfreiheit gelebt werden können. Und wie gesagt, wenn man jetzt dieses Gesetz antizipiert als junger Jurist, der sein erstes Staatsexamen gemacht hat, oder Master heißt das ja heute, ich glaube, das heißt ja gar nicht mehr Staatsexamen, dann wird man automatisch sich sehr genau überlegen, auch wenn man ganz anderer Auffassung ist, über was man öffentlich redet und wo man sich öffentlich engagiert, egal ob man ein Parteibuch hat oder nicht. Der Konformitätsdruck wird enorm steigen und das ist nicht gut für ein Land, und jetzt komme ich zum Schluss, in dem die Menschen mehrheitlich mittlerweile das Gefühl haben, nicht mehr öffentlich sagen zu können, was sie glauben und was sie denken, und das ist schlecht.
Stefan Hanschmann.
Unsere Einordnung, weil Sie gesagt haben, in einem Staat, der jemanden an Bundesverdienstorden umhängt, der Deutschland vorweggeht, Probleme hat.
Das war jetzt nur ein Bild, dass ich, um Ihnen das Missverhältnis der Wertsetzung in der real existierenden, ich könnte mal recherchieren, ob einschlägige Personen, die sich mit solchen oder ähnlichen Stellungnahmen mal geäußert haben, vielleicht auch schon hohe Orden dieser Republik bekommen haben. Das wird sicherlich nicht schwer sein, da ein paar Beispiele zu finden, aber ich kann Ihnen jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber ich weiß, aber... Das will ich ja nicht gerade. Ich vermute sogar, dass es das gibt. Wenn ich sehe, welche Demokratiepreise in Thüringen vergeben worden sind, an welches Klientel unter der Regierung von Bodo Ramelow, muss ich davon ausgehen, dass es das gibt. Wie gesagt, das müsste ich recherchieren. Ich gehe davon aus, dass es das gibt, aber ich kann Ihnen jetzt kein Beispiel nennen.
Dann können Sie es ja mal recherchieren.
Wenn das
Sie
mache ich gerne. Ja.
Haben, dann können Sie uns das ja mal wissen lassen. Mein Schuld.
Ja. Okay. Weil wir gerade bei dem Thema freie Rede und Co. sind. Ich habe hier eine Pressemitteilung vorliegen, die hat die AfD-Fraktion gemacht zur Wehrpflicht. Von der Seite steht unter anderem drin, muss dieser Staat, also Deutschland, endlich wieder ein Staat für die Deutschen werden, souverän, frei und auf deutsche Interessen hin orientiert. Ich muss jetzt mal nachfragen. Also heißt das im Umkehrschluss, Deutschland ist für Sie aktuell kein souveräner Staat, und er ist nicht frei.
Das ist doch deutlich aus der Pressemitteilung herauszulesen. Ja, wir sind kein souveräner Staat. Das ist staatsrechtlich auch ganz einfach nachzuvollziehen. Wir haben unsere Verteidigungssouveränität an die NATO abgegeben. Wir haben unsere Finanzsouveränität an die EZB abgegeben. Wir haben unsere Wirtschaftssouveränität an die EU abgegeben. Wir haben unsere Gesundheitssouveränität an die WHO abgegeben. Alles Organisationen, die nicht demokratisch legitimiert sind. und nicht demokratisch kontrolliert werden. Ja, Deutschland ist kein souveräner Staat, das ist so.
Okay, Frage klar beantwortet. Jetzt war noch jemand, immer was tun? Okay, dann Fragen von
eurer. Ich kann aber ganz kurz vielleicht zu dem Thema noch sagen, dass wir zu dem Thema auch eine aktuelle Stunde einreichen, also Wehrpflicht. Weil das war ja der Aufhänger Ihrer Frage.
Dann machen Sie eine aktuelle Stunde dazu.
Genau, das wird das Thema der aktuellen Stunde der AfD sein. Ich denke, das ist ein Thema, das im Augenblick draußen die Menschen, vor allen Dingen die junge Generation, sehr, sehr stark bewegt. Und da wollen wir als AfD eine klare Positionierung abliefern.
Wann wird die sein?
Bitte?
Wann wird die sein, die
aktuelle Stunde? Ja, nächste Woche Mittwoch.
Ja, okay. Ich habe noch eine Frage nochmal zu dem Urteil. Jetzt haben Sie Ihre Kritik daran deutlich gemacht. Werden Sie jetzt auch möglicherweise auf Bundesebene versuchen, das nochmal irgendwie auch vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen? Weil da ist die letzte Entscheidung, die da maßgeblich ist, ja zum radikalen Erlass, also im Kontext radikalen Erlass, und da gibt es noch ein bisschen Bundesverwaltungsgerichtsrechtsprechung. Ist das was, wo Sie jetzt sagen, okay, hier in Thüringen hat es nicht geklappt, wir bleiben bei unserer Kritik, finden wir doof, ist aber jetzt so? Oder wie gesagt, Karlsruhe als nächster?
Ja, also erstmal muss man sagen, Karlsruhe hat ja in den letzten Jahren auch einen deutlichen Schwenk in Richtung Ausurteilung von Regierungspositionen getätigt. Ich darf nur an das in meinen Augen skandalöse Klimaurteil erinnern oder auch an die Corona-Urteile, die gefällt worden sind. Von daher müssen wir davon ausgehen und gerade vor dem Hintergrund der Diskussion über die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts, dass wir es dort auch mit einem Altparteienbuch Parteigericht zu tun haben, das uns nicht recht geben wird. Das ist das eine. Also diese Gesinnungstendenz in der Justiz ist beim Bundesverfassungsgericht ganz, ganz deutlich erkennbar. Aber wir können jetzt als Landtagsfraktion, meines Wissens, ich bin kein Jurist, im Organstreitverfahren oder in der Normenkontrolle nicht weitermachen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine konkrete Betroffenheit. Ja, das heißt, wenn es jetzt einen Juristen gäbe, einen jungen Juristen, also erste Staatsexamen absolviert oder Master absolviert, der jetzt begehrt, in die Thüringer Juristenausbildung einzutreten und abgelehnt wird mit Verweis darauf, dass seine Gesinnung nicht die richtige ist, dann haben wir einen konkreten Fall. Und dann können wir uns natürlich überlegen, ob wir diesen Fall weiter betreiben. Das wäre aber allerdings dann keine Sache der Fraktion. Da könnten wir eventuell sagen, das ist ein Politikum und das ist etwas Grundsätzliches, was zu überprüfen ist. Da könnten wir als Partei eventuell unterstützen. Ja.
Ausgeschlossen oder denkbar?
So Nein, wir haben, also ich kann mir das gut vorstellen. Also weil das, wie gesagt, bis, ja, man muss es höchstinstanzlich sicherlich klären. Man kann dann auch noch zum EGMR gehen, also im Europäischen Gericht für Menschenrechte. Das wäre dann die letzte Instanz in dieser Angelegenheit, weil es ja um Eingriffe in Grundrechte geht, die eigentlich in der Verfassung des Freistaates Thüringen und des Grundgesetzes verbrieft sind. Ja.
Ich habe jetzt nur eine Frage. Sie haben das jetzt für Karlsruhe schon relativ deutlich gemacht. Ich will jetzt noch mal mit Blick auf den Thüringer Verfassungsgerichtshof fragen. Haben Sie noch Vertrauen in die Entscheidungen des und in die Unabhängigkeit des Thüringer Verfassungsgerichtshofs?
Nein. Gut. Wir haben das ja, denke ich, auch im Kontext unserer juristischen Aktivität nach der Konstituierung des Landtages klar herausgehoben. Ja, also antragstellende Fraktion CDU, Herr Galbert Junior, Mitunterzeichner der Fraktion und der Vater sitzt im Landesverfassungsgericht, finde den Fehler. Dass es da eine Interessenkollision geben könnte, könnte man vermuten.
Okay. Weitere Fragen von euch jetzt zu dem Themenkomplex Justiz bzw. Referendare sehe ich jetzt nicht. Dann wollen wir bestimmt noch mal über den Haushalt reden, Stefan.
Nee, ich hätte eigentlich so erst noch eine andere Frage zum Thema Wehrpflicht. Da gibt es ja in Ihrer Partei auch unterschiedliche Positionen. Steht ja eigentlich im Grundsatzprogramm, glaube ich, auch drin, dass Sie die Wehrpflicht wollen. Wie passt das zusammen, dass Sie das so strikt ablehnen?
Unsere Position ist Wehrpflicht ja, aber nicht jetzt. Also grundsätzlich bin ich für die Wehrpflicht in einem funktionierenden Staat, der auch die Interessen der eigenen Bevölkerung ganz oben ansetzt. Das ist in Deutschland nicht der Fall zurzeit. Und was vor allen Dingen zu beklagen ist, dass wir eine politische Führung haben, die sich eben nicht mit ganzer Kraft dafür einsetzt, den Frieden in Osteuropa herzustellen, sondern eskalierend wirkt. Ich muss jetzt gar nicht die ganzen Aussprüche in Erinnerung rufen, die von CDU und von FDP und Grünen Politikern etc. pp. In den öffentlichen Raum gestellt worden sind. Die Gefahr ist einfach, dass unsere wenigen jungen Leute, die wir haben, tatsächlich dann in der Ukraine an der Front verheizt werden. Und das liegt nicht im deutschen Interesse. Also erstmal muss dieser Staat wieder ein Staat der Deutschen werden und deutsche Interessen ganz oben angesetzt werden. Dann reden wir über die Wehrpflicht und dann bitte auch nur über die Wehrpflicht für junge Männer.
So, der Kollege Otto wollte sich jetzt entweder zur Wehrpflicht melden oder was zum Haushalt fragen.
Ich dachte, ich gehe mal zum Haushalt über. Ist halt noch was. Und vielleicht nochmal zur Wehrpflicht.
Ja.
Finden Sie, Herr Höcke, dass Wladimir Putin sich für die Sicherheit in Osteuropa einsetzt?
Für die Sicherheit in Osteuropa? Also, wissen Sie, mir geht es darum, dass die deutsche Politik wieder lernt, deutsche Interessen zu formulieren und deutsche Interessen ganz oben anzusetzen. Und wenn ich höre, was der derzeitige Außenminister Wadepool so alles in den öffentlichen Raum stellt, dem Tenor nach ist das dasselbe, was Frau Baerbock ja auch schon des Öfteren mal in verschiedener Verpackung in den öffentlichen Raum gesetzt hat, dass deutsche Interessen bei der deutschen Außenpolitik keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen, dann stehen mir die Nackenhaare zu Berge. Und wir haben ein originäres Interesse, Frieden in Europa zu haben, ein originäres Interesse, dass wir nicht in die Eskalation dieses Krieges noch weiter einsteigen. Und das wird ja gerade forciert. Und mit Verlaub, da habe ich nicht das Gefühl, was die Russen machen, ist das eine. Aber bei den Russen habe ich zumindest das Gefühl, dass es die Definition von Interessen gibt und dass es eine strategische Planung zur Durchsetzung der Interessen gibt. Ob die richtig sind oder falsch, das kann ich den Russen natürlich nicht vordiktieren. Das ist deren eigene Interessenbeschreibung und Interessendefinition. Ich muss die zur Kenntnis nehmen und muss gucken, dass die Interessen der Russen nicht mit den Interessen der Deutschen und der Europäer kollidieren. Wobei die Russen für mich auch Europäer sind. Bitte nicht falsch verstehen. Russland gehört für mich selbstverständlich zu Europa dazu. Deswegen brauchen wir ein europäisches Friedensprojekt bzw. eine europäische Friedenslösung unter Einschluss Russlands. Und wie gesagt, ich spreche hier für die deutsche Politik oder als Kritik, als Oppositionspolitiker, als Kritiker der derzeitigen Regierungslinie. Und da scheint mir doch relativ deutlich, dass die eben nicht darauf angelegt ist, alles zu tun, um zu deeskalieren.
Gut, jetzt frage ich nochmal Wehrpflicht.
Komm. Ja, können Sie die deutschen Interessen, die Sie meinen, erläutern?
Deutsche Interessen sind, natürlich kann ich das jetzt nicht in fünf Minuten haben wir noch nicht mal mehr, erläutern. Also das originäre zentrale Interesse ist Frieden. Frieden in Europa. Wir sind immer noch eine Wirtschaftsmacht, obwohl die etablierte Politik dabei ist, Deutschland zu deindustrialisieren. Jetzt geht es den Mittelstand an den Kragen als Rückgrat unserer Gesellschaft, unseres Staates. Wir brauchen Frieden in Europa, um als exportorientierte Handelsnation wieder Fahrt aufzunehmen. Wir brauchen die Energie aus Russland. Das war das Erfolgsmodell Deutschlands. Wir können sonst nicht zu Weltmarktpreisen produzieren, die konkurrenzfähig sind. Dann auch noch vor dem Hintergrund der Energiewende, die wir ja im Alleingang in dieser Welt auch noch durchsetzen wollen, die Preise für Energie auch noch verknappt und verteuert oder die Energie verknappt und die Preise verteuert. Das ist auch ein originäres Interesse, das ich definieren würde. Energiesicherheit, bezahlbare Energie und sichere Energie, das kommt direkt nach dem Frieden in meinem Auge. Und dann vor allen Dingen natürlich auch der Erhalt der staatlichen Souveränität dadurch, dass man die staatliche und kulturelle Identität der Deutschen nicht weiter durch unkontrollierte Masseneinwanderung aushöhlt. Auch ein Interesse, das ich ganz oben ansetzen würde, weil wir sonst dieses Land verlieren.
Jetzt haben Sie das mit der Energie nochmal angesprochen. Ist das die Gesprächsgrundlage zwischen Ihnen und den Ministerpräsidenten von Thüringen und Sachsen, die sich da ja auch offen gezeigt haben?
Naja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also wir haben einen CDU-Ministerpräsidenten in Thüringen und wir haben einen CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen. Wir haben, und das hat der Kollege Vogt ja zu Recht mal vor einigen Wochen in einem Tweet deutlich gemacht, wir haben ein Drittel der Oberbürgermeister mit CDU-Parteibuch, wir haben zwei Drittel der Landräte mit CDU-Parteibuch, wir haben acht Ministerpräsidenten mit CDU-Parteibuch, wir haben Bundeskanzler mit CDU-Parteibuch und wir haben die Kommissionspräsidentin mit CDU-Parteibuch. Und Vogt hat zu Recht festgestellt, wir bestimmen die Politik dieses Landes. Warum werden dann diese populistischen Töne in den öffentlichen Raum gestellt? Sie können sie doch ändern. Diese CDU kann sie ändern. Sie ist die zentrale Staatspartei. Also bitte keine hohle Ankündigungspolitik, weil die Kollegen meinen, also die Kollegen Ministerpräsidenten meinen oder die Kollegen Altparteienpolitiker meinen, damit könnte man im Osten dann irgendwie mal ein bisschen Stimmung für die eigene Partei erzeugen, sondern wirklich mal die Politik verändern und nicht nur Ankündigungspolitik betreiben. Das ist Populismus. Die haben die Möglichkeit, das zu tun, aber sie tun es nicht.
So, jetzt machen wir noch eine Frage zur Außenpolitik und dann will ich aber noch einmal über den Haushalt reden.
Okay, Sie sagt ja eben, das Wichtigste sei Frieden in Europa, aber mit Putin haben Sie kein Problem mit seinem Krieg in der Ukraine.
Ja, Herr Bernhard, Ihre Frage ist doch schon eine Suggestivfrage. Also ich habe nochmal, ich habe es auch schon an dieser Stelle schon öfter auseinandergesetzt, dieser Krieg hat einen ganz langen Anlauf. Und ohne die NATO-Osterweiterung hätte es diesen Krieg meiner Einschätzung nach nicht gegeben.
Aber Russland hat doch der NATO-Osterweiterung zugestimmt, Herr Höcke, das können Sie doch nicht
bestreiten. Man hat doch, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, das kann man auch wiederum nicht, weiß nicht, wie lange wir Zeit haben, Herr Dr. Haag.
Noch zwei Minuten
jetzt abfrühstücken, das müssen Sie mir zugestehen, dass ich darauf auch jetzt gar nicht reagieren kann, weil ich nicht so tief einsteigen kann, wie ich das müsste, um die Ursachen freizulegen dieses Konfliktes. Ja? Putin ist für mich, das möchte ich aber deutlich sagen, Es gibt, ich bin auch kein Kenner Russlands. Ich weiß, Russland ist eher eine Blackbox als die Vereinigten Staaten von Amerika. Da sind die Strukturen transparenter als in Russland. Ja? Aber ich habe das Gefühl, in den Stellungnahmen, die ich von Putin gehört habe, ob das jetzt bei irgendwelchen Wirtschaftsforumsveranstaltungen gewesen ist oder auch in Interviews, die er gegeben hat, auch westlichen Journalisten gegeben hat, dass das ein Mann ist, der über historisches Wissen verfügt, ja, der Interessen, warum lachen Sie denn jetzt da? Sie glauben nicht, dass Putin über historisches Wissen verfügt? Ich glaube, Putin hat mehr historisches Wissen als Bundeskanzler Merz. Das hat er mir jedenfalls in einigen Interviews so rübergebracht. Oder das konnte ich als jemand, der sich auch intensiv mit Geschichte befasst hat, tatsächlich so heraushören. Und ich glaube, dass die russische Führung, vor allen Dingen ein Außenminister Lavrov, dass das wirkliche Politikprofis sind. Und das heißt nicht, dass ich die Interessen Russlands eins zu eins unterschreiben würde oder die Interessendurchsetzung Russlands einfach so akzeptieren würde. Aber Fakt ist doch, dass dort Staatsmänner am Werke sind, die für ihr Land das Beste rausholen wollen, was ich in Deutschland allerdings nicht erkennen kann. Dass diese Interessen dann manchmal auch eingebremst werden müssen oder die Durchsetzung der Interessen, ist eine andere Frage.
Okay, wir beenden jetzt trotzdem mal diesen historischen Ausflug, so interessant er auch ist. Ich würde gerne noch eine kurze Frage stellen, Höcke. Es sieht ja so aus, als würde die AfD-Fraktion dem Haushalt nicht zustimmen, ihn ablehnen, dem Haushaltsentwurf, der da gerade verhandelt wird. Ist das noch so oder gibt es dann einen Sinneswandel?
Nein, wir werden einen eigenen Haushalt, einen alternativen Haushalt aufsetzen. Der wird ausfinanziert sein, der wird ohne neue Schulden auskommen. Wir werden sogar, das kann ich vielleicht in dem Kontext auch noch ankündigen, weil das Gutachten jetzt fertig ist und die Klageschrift fertig ist, wir werden sogar in unseren alternativen Haushaltsansatz die Corona-Sonderschulden, die Notschulden, ja, berücksichtigen und als zurückgezahlt einstellen. Die Schuldentilgung, die verfassungsrechtlich geboten ist für Notfallkredite, dass die sofort anfängt, was ich in der letzten Haushaltsrede schon thematisiert habe, die weiterhin nicht angegangen wird, sondern weiter aufgeschoben wird, das werden wir jetzt gerichtlich prüfen lassen. Da wird die Klage Anfang Dezember eingereicht werden. Wir halten sowohl den alten Haushalt, den letzten Haushalt in Anführungszeichen, den noch die Ramelow-Regierung eingebracht hat, wie auch diesen Doppelhaushalt, wenn diese Corona-Notfallkredite nicht getilgt werden bzw. ihre Tilgung begonnen wird, für verfassungswidrig. Und auch da sind wir auf der Seite derer, die sich eine solide Haushaltspolitik wünschen, eine solide Finanzpolitik. Wir wollen keine neuen Schulden, wir kommen ohne neue Schulden aus. Das ist für uns das Prinzip Generationengerechtigkeit wirklich gelebt.
Und den bringen Sie ein und lehnen den aber von der Brombeere ab?
Ja, dem können wir nicht zustimmen, weil dieser Brombeerhaushalt ist letztlich die Fortführung der Ramelow-Haushaltsgesetze. Also der Ministerpräsident ist jetzt ein anderer, aber die Politik ist dieselbe geblieben. Das ist kein Ansatz der AfD. Wir brauchen einen grundsätzlichen Politikwechsel.
Nur nochmal, weil das ist ja in Thüringen mit den Mehrheitsverhältnissen entscheidend. Nicht zustimmen und ablehnen und sich enthalten sind hier ja tatsächlich entscheidende Unterschiede. Werden Sie ihn ablehnen oder werden Sie sich enthalten?
Ja, nochmal, dieser Haushalt finanziert wie die Haushalte in den letzten 10 Jahren ideologische Projekte, die wir grundsätzlich ablehnen, weil sie dieses Land nicht nach vorne bringen, aber Unmengen von Geld kosten, die für wirkliche Interessenpolitik in Thüringen nicht zur Verfügung stellt. Deswegen werden wir diesen Haushalt ablehnen.
Das war deutlich. Und vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne.